Ja, der Montag, der ist immer gut zu uns. Und heute ist noch Feiertag, da kann man ein bisschen länger schlafen. Und ich glaube auch, mein Gesprächspartner Sergei Lochthofen hat heute ein bisschen länger geschlafen. Hallo. Auf
keinen Fall. Ich bin schon wach gewesen und draußen und habe gedacht, eigentlich müsste man das im Garten verlegen heute, das Gespräch. Und nicht konzentriert im Sessel sitzend und warten darauf, was Sie für Fragen stellen. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie natürlich auch. Haben Sie einen Hund, mit dem Sie Gassi gegangen sind? Oder saßen Sie einfach
nur... Nein. Es hat sich mit meiner... Ich habe ja eine Krähe, mit der ich kommuniziere und eine gewisse Verantwortung für sie habe. Und da war heute ziemlicher Tumult. Die Vöglein sind im Augenblick in Aufruhr. Ich glaube, da haben sie das Nest geplündert und da hatten wir uns ein bisschen verplappert. Und insofern bitte ich um Entschuldigung, aber jetzt sind wir voll.
Überhaupt kein Problem. Wir dürfen uns auch jetzt wieder verplappern. Und wir haben ja heute Feiertag, das ist sowieso da was Besonderes. Und ich habe mich gefragt, das ist nun heute Pfingstmontag, für die, die jetzt nicht so im Thema drinstecken. Also heute, 50 Tage nach Ostern, gab es die Entsendung des Heiligen Geistes. Und ich habe mich gefragt, wie wichtig, Herr Lochthofen, sind uns eigentlich noch Glaubensrituale, fernab eben von diesen Feiertagen und von kirchlich-königlichen Hochzeiten?
Naja, wir haben das ja erlebt, selbst die DDR, die ja mehr atheistisch geprägt war, also kirchenfern würde ich sogar sagen an der Stelle, hat ja viele der Feiertage beibehalten. Im Gegensatz zur Sowjetunion, die ja meistens so vorgegeben hat, wo Ostern und Weihnachten ganz abgeschafft worden sind. Aber die Menschen das wieder wunderbar wieder angenommen haben, das heißt heute das mehr denn je feiern. Und insofern ist das höchstwahrscheinlich auch eine Generationsfrage. Es wird über Hunderte, tausende Jahre zum Teil übertragen, sind ja zum Teil sogar Riten, die noch viel älter sind als unsere jetzigen Kirchen. Das heißt also, ich glaube schon, dass der Mensch so in diesem Bereich immer etwas sucht und wenn es einen freien Tag dazu noch gibt, oh, da sind sie begeistert, alles andere tritt dann auf den hinteren Plan. Also insofern glaube ich schon, dass wir da einfach in einer langen Kette stehen von Generationen und nicht einfach ausbrechen können, sollten wir auch nicht tun.
Also Sie glauben, dass die Menschen noch glauben, unabhängig jetzt von der tatsächlichen Religion?
Naja, es gibt, sag ich mal, im Osten sicherlich viel weniger Menschen, die mit der Kirche noch was anfangen können und die möglicherweise auch so im Detail irgendwie nacherzählen können, was in dem großen, dicken Buch steht. Aber es gibt immer so Lebenssituationen, wo man plötzlich sagt, ja, wieso trifft mich das und gibt es da nicht jemanden, der mir helfen kann? Ich würde mal sagen, richtige Atheisten gibt es gar nicht so viele. Das sind für mich so wie Fanatiker auf der anderen Seite, also Menschen, die Religion über alles stellen und meinen, sie wissen ganz genau, wie es läuft. Und die Atheisten sind auf der anderen Seite, die richtig militant dagegen halten. In der Mitte gibt es eine schwankende Mehrheit. Die einen gehen in die Kirche, die anderen, sag ich mal, schauen das mit Interesse an, respektieren zum Beispiel die soziale Arbeit der Kirche. Und es gibt viele Menschen, die haben einfach vom Hause aus nicht viel damit zu tun und aber abergläubisch oder zumindest leben sie in der Hoffnung, es kann ihnen vielleicht noch geholfen werden in schweren Situationen.
Wir bleiben mal gedanklich praktisch so ein bisschen kirchlich. Wir gehen nämlich mal ins gelobte Land, nach Jerusalem, nach Israel. Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, seit der Eröffnung der amerikanischen Botschaft, das war letzten Montag in Jerusalem, da konnte man nicht wissen, was das für Konsequenzen hat. Nun wissen wir aber, es hat wieder zahlreiche Tote gegeben. Nun soll ein UN-Menschenrechtsrat die Vorkommnisse vor Ort untersuchen. Bringt das was und was bringt das bestenfalls?
Natürlich muss man immer wieder versuchen, die genauen Hergänge zu erklären, zu verstehen. Dass das so überraschend kam, ist natürlich nicht der Fall. Also alle mussten damit rechnen, dass es Tote gibt. Wir haben es ja, das ist die Tragik der Situation, auf beiden Seiten mit Extremisten zu tun. Also die Hamas wollte diese Toten, damit sie natürlich die Feierlichkeiten in Jerusalem und in Israel illustrieren kann damit. Und auf der Seite der Israelis, Netanyahu möchte keinen Frieden, er ist auch sehr stark abhängig von radikalen Siedlern, radikalen in den Parteien. Das heißt, dass das dann passierte und wir alle entsetzt sind, wie kann auch noch eine Mutter mit einem einjährigen Kind dahin gehen, das dann umgebracht wird. Das zeigt einfach die Verfahrenheit und die, sag ich mal, den Zynismus aller Beteiligten. Und als normaler Mensch kann man da auch dort als Lehrer, als Arzt sehr schwer überleben, weil natürlich man voll in der Hand von diesen Leuten ist. Ich habe mal vor vielen Jahren an einem in Jerusalem. Ich bin ja öfter dort gewesen, in sehr unterschiedlichen Situationen erlebt. Eine völlig ausgestorbene Stadt, in der Beginn der zweiten Intifada. Ich war unmittelbar zu diesen Ereignissen dort. Ich war zu der Zeit, wo Rabin diesen großen Friedensplan hatte, wie positiv, wie sehr schön diese
Mitte
Stadt.
Mitte der 90er war das, um das mal einzuordnen, ja.
Ja. Ja, und ich bin mal dort gewesen. Der berühmte Ted Kollek, das war mal lange Zeit eine legendäre Figur, der Oberbürgermeister von Jerusalem, der hatte 90. Geburtstag, da war ich mit eingeladen am Rande der ganzen Geschichte und saß an einem Tisch mit dem damaligen Tourismusminister Israels. Wenn der jetzt hier bei mir am Tisch hier nebenan irgendwo in der Kneipe sitzen würde, ich würde sagen, es ist ein Rassist, es ist ein Mensch, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Das heißt, er sprach von den Palästinensern in einer Art und Weise, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Ja. Das heißt also, die haben sich da alle in eine Situation reinbegeben, ohne Hilfe von außen ist da nichts zu machen. Und die Amerikaner, die als Einzige vielleicht noch den Einfluss hätten, die haben sich jetzt völlig auf die falsche Seite geschlagen und also der Frieden ist weiter von uns entfernt denn je.
Da Sie gerade die Amerikaner angesprochen haben, gehen wir doch mal zum US-Präsidenten Donald Trump. Der hat ja viel zu tun dieser Tage. Unter anderem muss er auch ja das Treffen vorbereiten in Singapur mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Und jetzt im Vorfeld hört man, das ist ein historisches Treffen, wenn alles glatt geht. Im Vorfeld hört man dann immer von Trumps Seite sinngemäß erhofft nun, dass Nordkorea dann bei dem Treffen nuklear abrüstet. Falls nicht, könnte er sich auch das libysche Modell vorstellen. Das heißt dann also Absetzung des Diktators. Und das ist ja schon wieder eine Drohung. Also da fragt man sich natürlich, was bezweckt der US-amerikanische Präsident damit?
Naja, es hat sein Berater das gesagt, er hat sich ein bisschen distanziert davon, aber die Idee war schon natürlich der libysche Plan, das heißt den erstmal einwickeln und dann den von der Macht stürzen und umbringen unter Umständen. Das weiß der Koreaner natürlich auch. Wir haben ja, als es plötzlich diesen Wandel gab, uns ja darüber unterhalten, wie kam es dazu in Amerika, und Donald Trump versuchen das darzustellen als Erfolg seiner, rüden Art Politik zu machen. Das ist natürlich Unsinn. Das hatten wir schon im Gespräch hier bei Radio Frei schon mal versucht zu klären. Die Nordkoreaner haben die Atombombe und die haben die Träger, die Rakete dazu. Das heißt, das ist der Grund, warum die jetzt ganz anders an einen Verhandlungstisch gehen können. Dass die diese Waffe aus der Hand geben, ist zu 100% unwahrscheinlich. Das heißt, alles, was da Donald Trump vorher erzählt, ist Unsinn.
Aber er hat ja gesagt, er gebe dann Sicherheitsgarantien, wenn sie es machen würden.
Auf die pfeift jeder, die Sicherheitsgarantien. Er hat ja ganz konkret vorher gezeigt, was man davon halten kann im Fall von Iran. Das heißt, es ist ein Vertrag, an den sich der Iran hält. Das ist international nachgewiesen. Und die Amerikaner brechen ihn trotzdem. Das heißt also, das Papier ist ja die Sache nicht wert für die Nordkoreaner. Sie wissen genau, wenn sie die Bombe aus der Hand geben, sind sie genauso dran wie Gaddafi. Insofern sage ich mal, glaube ich, an dieser Stelle wird man sich noch wundern, wie die Gespräche verlaufen, falls sie stattfinden. Mal sehen. Also ich vermute mal, es kann auch noch im letzten Augenblick das Ganze in eine andere Richtung gehen. Also die einzige Garantie für dieses Regime, und da geht es ja nicht nur um diesen Kim und seine Familie, da leben ja viele davon, von dieser schrecklichen Situation in diesem Land zu überleben, ist natürlich immer die Drohung mit dieser Waffe, und die Drohung nicht nur bezogen auf Südkorea, sondern mit einer ballistischen Rakete auch bezogen auf die Amerikaner. Ob sie wirklich so wirkungsvoll ist, ich vermute mal, die Russen werden ihnen schon ein paar Teile geliefert haben, aber nicht zu viele, damit das Feuerchen nicht so groß ist. Das heißt also, an dieser Stelle sind die Amerikaner auch noch dumm genug, dass er eben halt einen Berater Libyen überhaupt ins Gespräch bringt. Also das heißt, dass
die haben ihn quasi noch vorgewarnt, wenn man so möchte, was passieren könnte.
Also ja, na, selbstverständlich. Also das weiß er besser, da braucht er uns nicht dazu. Das weiß er besser als wir. Und auch natürlich weiß er, dass die Amerikaner ein ganz anderes Ziel verfolgen. Also das Spiel werden wir noch ein Stück betrachten müssen. Das ist ein gefährliches Spiel.
Je mehr sozusagen der Stern von US-Präsident Donald Trump sinkt oder nicht mehr ganz so hell leuchtet.
Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt völlig unterbrechen.
Er war nie auf hohem Niveau, wollen Sie sagen.
Nein, auch nicht mal das. Also wir unterhalten uns hier immer mal in dieser Runde. Ich habe die Befürchtung, er wird ein zweites Mal wiedergewählt, weil die Leute, die ihn wählen aus einer ganz anderen Überlegung als wir. Das können wir auch vieles davon nicht nachvollziehen. Wir sehen das ja auch zum Beispiel in Italien. Da werden Parteien gewählt oder Gruppierungen, die Wirrnis im Kopf haben. In Deutschland fängt das ja auch schon an. Und die gehen dann zusammen, eine angeblich linke Bewegung mit einer absolut extrem rechten, und versuchen jetzt für Italien, das hoch verschuldet ist, jetzt eine Politik sozusagen der offenen Schleusen bei den Geldausgaben durchzusetzen. Ich will nur sagen, die Menschen, die Wähler sind beteiligt an dem Thema, sie machen diesen Unsinn. Und in Amerika ist es nicht viel anders. Die Donald Trump gewählt haben, sagen, naja, die haben das alles verhindert, der ist ein guter Mann und der wird das in der zweiten Runde viel besser machen und so weiter. Also wir müssen uns darauf einstellen, das dauert länger mit dem Mann.
Gehen wir mal von einer Weltmacht zu einer anderen, mindestens Großmacht, eigentlich auch Weltmacht, nämlich Russland. Wladimir Putin steht ja wieder besser denn je da. Nun gab es auch ein Treffen mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da gab es vieles zu besprechen, den Ukraine-Konflikt, aber auch natürlich das Iran-Abkommen, wo die USA ausgestiegen ist. Und da gilt es ja nun zu retten, was zu retten ist. Die Süddeutsche Zeitung hat das Treffen verglichen mit einem Besuch beim Zahnarzt. Also sinngemäß, es ist nicht schön, es schmerzt mitunter, aber es ist dringend notwendig. Wie würden Sie dieses Treffen bewerten?
Ja, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung liegt da ziemlich nah bei der Realität. Alle diese Machtzentren, vor allem Amerika und Russland, sind daran interessiert, Europa zu zerlegen, auch Deutschland klein zu machen. Hier gibt es natürlich auch politische Kräfte, die ihn in die Hand spielen. Also ich finde, die AfD ist so eine Kraft, die unbedingt auch Deutschland zerstören möchte. Man muss da hingehen, weil die Amerikaner ausfallen. Das Verhältnis zu ihnen sinkt hier auf einen Tiefpunkt mit einer Geschwindigkeit von Woche zu Woche. Die Russen sind deswegen nicht sofort der nette, gute Partner. Auch Putin betreibt die ganze Zeit einen Zerfall Europas, weil es ihnen zu mächtig, zu wichtig ist dadurch, wenn es geeint ist. Aber im Fall von Iran gibt es noch Hoffnung, dass man eventuell über die Russen Einfluss nehmen kann, auf die Iraner nicht überzureagieren auf Donald Trump. Denn die Aufnahme der militärischen Nutzung der Atomkraft, also der Bau der Atombombe, verschärft die Lage unmittelbar vor unserer Haustür. Das passiert ja nicht in Amerika irgendwo oder in Australien, sondern hier bei uns. Abgesehen von den Flüchtlingsströmen, die wir schon durch Syrien haben, würde eine militärische Auseinandersetzung, und die Israelis sind bereit zuzuschlagen, würde natürlich die Situation unwahrscheinlich zuspitzen hier. In der ganzen Diskussion ist ja auch nie das Wort gefallen, seltsamerweise. Ich wundere mich, es gibt ja noch eine Atommacht, die bereits Atommacht ist im Nahen Osten, das ist Israel. Offiziell wird das nicht zugegeben. Alle wissen, dass sie Atomwaffen haben, auch Raketen, die damit bestückt werden können. Das heißt, es ist eine brandgefährliche Situation. Iran fühlt sich dort eingekreist. Mit saudischem Geld wird drumherum versucht, ihren Einfluss zurückzudrängen. Das ist eine lange Geschichte, über viele Generationen schon. Sunniten und Schiiten haben da natürlich auch ihren Anteil daran, das heißt die unterschiedlichen Glaubensrichtungen innerhalb des Islam. Und alles, was die Sache zuspitzt, ist natürlich brandgefährlich, und die Amerikaner, vollkommen ahnungslos von dem, was sie tun, machen das. Wir erinnern uns nochmal an den Irakkrieg, der da begonnen ist damals. Heute wird selbst Donald Trump sagt, das war ein Fehler. Aber die werden jetzt am Fließband gemacht, diese Fehler.
Also wie Sie es gerade beschreiben, müssen wir da auch wirklich ein bisschen Angst haben, weil das ja ein ziemlicher Balanceakt ist.
Also ich sage mal, ich möchte keine Angst, weil Angst...
ist ein großes Wort, aber trotzdem muss man besorgt sein.
Aber es ist eine brandgefährliche Situation. Sie müssen sehen, wenn Sie das aus der Sicht des Iran sehen, wir müssen ja immer versuchen, die andere Seite zu verstehen. Warum handelt die so? Die haben in 50er Jahren einen Putsch erlebt, wo der Schah an die Macht mit den Amerikanern und den Engländern kam. Das heißt, sie haben eine reguläre Regierung gehabt, die war linksdemokratisch, die Amerikaner haben das nicht gemocht und haben das weggeputzt. Später, als dann die Islamische Revolution stattgefunden hat, die wir heute kritisch sehen müssen, aber zum Beginn war das natürlich erstmal eine andere Entwicklung, haben die dann einen Krieg Iran-Irak provoziert. Die Iraner waren plötzlich im Krieg mit dem Irak, und der Irak versuchte in dieser angeschlagenen Situation im Auftrag auch der Amerikaner die Macht dort zu erlangen. Das heißt, sie leben natürlich mit dieser ständigen Aggression, und jetzt gibt es die Rivalität mit Saudi-Arabien, die zum Beispiel in Syrien natürlich diesen militärischen Widerstand und die Auseinandersetzung mit dem Assad-Regime voll finanziert haben und herbeigesehnt haben, um den Einfluss des Iran zu schmälern. Das heißt also, in diesem Kontext ist für die nachdem sie gesehen haben, was in Libyen passiert ist und nachdem sie sehen, was in Nordkorea passiert ist, der Wunsch, eine eigene Atombombe zu haben, für die zumindest naheliegend.
Ist quasi die Sicherheitsgarantie für ihre...
schlimme Entwicklung. Es sind alles Länder mit sehr instabilen Regierungen. Schauen Sie mal nach Pakistan, die haben Atomwaffen. Du weißt von Jahr zu Jahr nicht, was dort wirklich passiert. Das heißt also, es wird immer gefährlicher für uns.
Blicken wir doch nochmal ins eigene Land und reden ein bisschen über politische Kultur. Da gab es vergangene Woche wieder klassisch die Generaldebatte im Bundestag. Die Opposition hat traditionell mit der Regierung abgerechnet. Die AfD hat fast schon traditionell beleidigt. Ich habe mich gefragt, als ich das alles so gehört habe, also wie ernst kann man da noch solche Generaldebatten nehmen, wenn sie so vorhersehbar sind bzw. wenig glaubwürdig sind?
Ja, ich erinnere mal an eine Diskussion im Wahlkampf, wo es hieß, ja, und nach der Wahl, es ist wunderbar, dass wir mehr Parteien im Bundestag sind, jetzt werden die Debatten lebhafter, es wird tollen Parlamentarismus geben. Es ist Unsinn, was da erzählt worden ist. Das heißt, dieser Klamauk, der da veranstaltet wird, mit Ausfällen, mit, sag ich mal, der Schäuble ist ein ruhiger Mann, da muss er dann die Damen dort rüffeln von der AfD, weil die einfach ausfällig sind. Dies ist kein Parlamentarismus, das ist eine dumme Show, die da veranstaltet wird. Das heißt, wir müssen zu einer sachlichen Debatte zurückkommen. Da geht es natürlich schon um die Frage, Digitalisierung, wie schnell passiert das? Haben wir die Nase mit vorne oder sind wir da im Hintertreffen? Müssen wir tatsächlich für Rüstung so viel ausgeben, wie es im Augenblick scheinbar viele, viele glauben, behaupten zu müssen? Nein, müssen wir nicht. Wir können auch für sinnvollere Dinge ausgeben. Das heißt, Stoff genug gibt es. Es gibt auch unterschiedliche Positionen. Aber wenn man das Ganze natürlich mit Klamauk überzieht, mit Ausfällen, mit, sag ich mal, Versuchen, dumme Zeug zu erzählen, dann wird das nicht gut werden für diesen Bundestag. Und insofern bin ich nicht Anhänger der These, viel Opposition ist gut für die parlamentarische Demokratie. Sie muss vernünftig sein.
Wie würden Sie, wenn Sie jetzt noch Chefredakteur der Thüringer Allgemeine zum Beispiel wären oder einer anderen großen Zeitung, mit der Berichterstattung denn umgehen? Würden Sie dann jedes Mal Alice Weidel zitieren oder würden Sie bewusst eben in so eine Metaebene gehen, um das gar nicht noch mehr zu thematisieren?
Man muss sich anschauen, ob substanziell irgendetwas passiert, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Zeichen dafür, was wirklich in dieser Partei passiert. Da muss man sich damit beschäftigen. Man muss aber aufhören, für sie die Propaganda und Werbung zu machen, wie das im Wahlkampf ja der Fall gewesen ist, dass man auf jede Provokation so angesprungen ist, dass die anderen Parteien gar nicht mehr zu Wort kamen. Das heißt, natürlich ist die AfD eine Reaktion auf die Entwicklung in diesem Lande, auf Widersprüche in diesem Land, aber es ist natürlich auch zum Teil Unvermögen und falscher Umgang mit ihr. Das heißt, auf der einen Seite haben wir, schauen Sie mal nach Thüringen, die Situation, dass alle in Deutschland sagen, es gibt in der AfD Extremisten und der Chef der Extremisten sitzt in Thüringen. Ja, der Herr Höcke. Das wird aber hier in Thüringen relativ leise behandelt. Das heißt, man hat keine Lust mehr, sich da auseinanderzusetzen, weil man höchstwahrscheinlich auch Angst hat, dass die Wähler der AfD auch Leser oder Zuhörer, Zuschauer sind, dass man da sich einfach zurückzieht. Also das heißt, an dieser Stelle klare Kante zeigen, nicht beigeben, aber auf der anderen Seite sie auch nicht größer machen, als sie sind.
Es bleibt also eine Gratwanderung, wenn man so möchte.
Ja, das muss man jedes Mal entscheiden. Dafür gibt es keine Formel. Das möchten gerne immer Kollegen haben. Das heißt, eine Richtlinie in einem Satz, wo man sagt, ja, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Das ist im Leben so nicht, auch in der Berichterstattung nicht.
Blicken wir nochmal am Ende unseres Gesprächs nach Thüringen. Wir haben ja eben schon durch Björn Höcke nach Thüringen geblickt, aber blicken wir nochmal konkret nach Jena und zwar auf das Finanzamt. Da gibt es eine Geschichte, die könnte man überschreiben, wenn das Finanzamt selbst betrügt. Mitarbeiter des Finanzamts Jena haben möglicherweise in zwei Fällen Steuerhinterziehung vertuscht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun. Welche Lehren ziehen wir nun daraus? Also braucht es bei Behörden noch bessere Kontrollen? Es gibt ja Compliance-Regeln, die das schon verhindern sollen.
Naja, das ist jetzt erstmal, sag ich mal, zu klären, was da wirklich passiert ist. Also ich weiß nicht, wie Sie Ihre Steuererklärung haben. Ich habe eine Steuerberaterin, der gebe ich das alles auf den Tisch. Nach Möglichkeit vollständig natürlich. Es ist ja heute kaum möglich, als normaler Mensch, sag ich mal, all diese Paragraphen und Regeln und Sonderregeln zu kennen. Und kann nur hoffen, dass am Ende das Ganze halbwegs sauber ist. Das ist jetzt so meine Einstellung. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was in Jena passiert ist. Wir wissen es ja auch noch nicht. Also natürlich kenne ich die Namen von denen, um die es geht, aber die sind nicht öffentlich. Ja, aber in der Medienbranche weiß man das natürlich inzwischen. Ja. So, Das heißt, man muss erst mal schauen, ist das jetzt, sagen wir, eine Geschichte, wo berechtigterweise politisch unterschiedlich das Ganze bewertet wird und natürlich auch ein bisschen hochgekocht wird? Oder ist es eine von diesen berühmten Geschichten, wo nach einem halben Jahr und schlechten Beigeschmack alle sagen, da war nicht viel, ja? Das muss man sehen, weil man auch nicht weiß, welche Summen das sind, um welche Größenordnung es sich bei der ganzen Geschichte handelt. Ist es tatsächlich so? Also insofern würde ich jetzt mal etwas ruhiger daran gehen. Darüber muss man berichten, damit muss man sich beschäftigen. Aber ich würde jetzt sagen, ergebnisoffen, weil tatsächlich sowas muss genau detailliert geprüft werden. Insofern sage ich mal, sind wir am Anfang der Geschichte. Ich hoffe am Ende auch, es wäre gut für unsere politische Landschaft, wenn sich das Ganze mehr oder weniger doch als Sturm im Wasserglas erweist.
Deswegen formulieren wir auch vorsichtig nur mit einem möglicherweise und schauen, wie Sie gerade sagen, wie die Geschichte weitergeht.
Wir müssen sehen, dass wir hier in Thüringen ja doch ein kleines Land sind. Wir haben nicht die riesengroßen Vermögen, wir haben nicht die riesengroßen Geschichten. Da gibt es natürlich schon immer wieder, schauen Sie mal in diese Panama Papers und das Ganze. Da sind wir aber relativ, sage ich mal, harmlos dagegen, gegen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Da sind ganz andere Geschichten im Gange. Natürlich muss man bei der Politik genau hinschauen, dass da keine Begünstigungen stehen. Andere Sache wäre es, wenn es Korruption wäre, da bin ich eher geneigt, noch viel intensiver in solche Sachen reinzugehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es bei Politikern nun um ganz große Summen geht. Es kann möglicherweise um irgendwas gehen, dass sie irgendwo eine Beratungsgeschichte haben oder sitzen in irgendeinem Delegiert, in irgendeinem Vorstand mit rum und kriegen dafür ein bisschen Geld, dass da irgendwas unsauber gegangen ist. Aber wie gesagt, das muss man einfach sehen, jetzt im Detail, ob es wirklich passiert ist.
Sagt Sergei Lochtrumpfen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Woche und speziell heute einen schönen Pfingstmontag. Und nächste Woche gibt es dann den Espresso-Plausch wieder ganz gewohnt mit Kollegen Carsten Rose.
Natürlich pünktlich.
Wiederhören.
Ihnen auch. Einen schönen Tag noch.
Tschüss.